Wir wurden bewusst von diesen günstigen, leistbaren Energiequellen abgeschnitten. Ja? Und dann wundert man sich, dass bei uns die Energiepreise durch die Decke gehen.
Mittlerweile diskutieren Politiker in Europa, wie zum Beispiel die Gesundheitsministerin, dass es vermutlich zu Lieferengpässen bei Medikamenten kommen kann. Das heißt, worüber wir hier reden, ist nicht einfach nur, dass der Sprit teurer wird oder das Gas teurer wird. Das kann bis in den medizinischen Bereich massivste Auswirkungen haben. Mir kommt das Ganze schon langsam wie ein Déjà-vu vor. Da stehen uns nur wilde Dinge bevor.
Was getrauen sich Systempolitiker nicht? Also ich kann als jetzt auch EU-Parlamentarier nichts mehr ausschließen.
Das Parlament entscheidet, wir benötigen eine Prüfung. Die EU-Kommission wischt das weg oder wischt es nicht einmal weg, ignoriert es und schließt das Abkommen trotzdem.
Das Europäische Parlament ist weder demokratisch noch transparent und wir werden von einer Kommission regiert, die jenseits des Parlamentarismus agiert.
Der Kaiser ist nackt.
Die WHO und die EU schreiben selber, dass bis zum Jahr 2030, das ist in 4 Jahren, in der EU, 4,1 Millionen Ärzte, Pfleger und Hebammen fehlen werden. In den nächsten 10 Jahren werden 40% der Ärzte in Österreich in Pension gehen. Jetzt sagt die EU ständig, wir machen das alles, wir organisieren das, wie du das. Was hat die EU getan in den letzten Jahren, um einen einzigen Arzt mehr in der EU zu haben?
Diese Europäische Union braucht wirklich niemand.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres beliebten Formats Der Arzt und der Politiker. Wieder bei mir im Auf-1-Studio heute versammelt die beiden Herren, die Sie bereits von vielen Sendungen in den letzten 5 Jahren kennen. Universitätsdozent Dr. Hannes Strasser, mittlerweile auch Rat der Ärztekammer in Tirol. Herzlich willkommen.
Ebenfalls grüß Gott.
Und der EU-Politiker, mittlerweile EU-Politiker, früher österreichischer Parlamentsabgeordneter Magister Gerald Hauser. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung. Ehrt uns immer sehr.
Wir haben bei unseren ersten Sendungen, ich bin ins Archiv gegangen, über die sinnbefreiten Corona-Lockdowns immer wieder gesprochen, wie sie uns schmackhaft gemacht wurden, wie sie uns eingeredet wurden, dass es so wichtig sei, dass wir alle den Betrieb herunterfahren müssen, dass wir zu Hause bleiben müssen. Und jetzt ist neuerdings die Rede von sogenannten Energielockdowns. Seit 1-2 Wochen geistern diese Begriffe durch die Medienlandschaft. EU-Politiker sind vorgeprescht. Herr Hauser, Sie sind im EU-Parlament, Sie sind regelmäßig in Brüssel und in Straßburg. Heute sind Sie bei uns im Auf-1-Studio. Was ist wirklich dran an den Energielockdowns? Befürchten Sie, dass sich die Politiker tatsächlich getrauen, die Bevölkerung wieder einzusperren oder ihnen Vorschriften zu machen? Wie beurteilen Sie das?
Ja, provokante Gegenfrage. Was getrauen sich Systempolitiker nicht? Also ich kann als jetzt auch EU-Parlamentarier nichts mehr ausschließen. Ich hätte das also nie für möglich erachtet. Ich sag immer, es ist sehr, sehr traurig. Das Europäische Parlament ist weder demokratisch noch transparent. Und wir werden von einer Kommission regiert, die jenseits des Parlamentarismus agiert. Zu der Frage, der Energiekommissar, der interessanterweise auch für den Wohnbau in der Europäischen Union zuständig ist, der Danny Jürgensen, ein Sozialist, dort erst jüngst, die Aussage getätigt, wir sollten beim Autofahren sparen, weniger Autofahren, wir sollten also Homeoffice betreiben. Also im Grunde, wir sollten alle das Energieaufkommen reduzieren. Und das geht schon in Richtung möglicher Energielockdowns, den ich überhaupt nicht mehr ausschließe. Weil der passt ja wunderbar ins Konzept der Agenda 2030, die ja feststeht, du wirst nichts besitzen, aber du wirst glücklich sein. Mhm. Und nachdem man dieses Ziel mit den vollkommen faktenwidrigen Covid-Impfungen nicht erreicht hat, weil die Bevölkerung munter geworden ist. Wir sind auf die Straße gegangen. Wir haben also dieses Trauerspiel. Große Teile der Bevölkerung haben diese faktenwidrige Covid-Politik nicht mitgemacht. Und deswegen überlegt man sich möglicherweise ein anderes Konzept. Wieso möglicherweise? Schau, die Politik, die seitens der Europäischen Kommission und auch seitens des Europäischen Parlaments betrieben wird, ist ja nach wie vor sinnbefreit und faktenbefreit. Energie. Wir beziehen nach wie vor keine günstige Energie aus Russland, Öl und Gas. Wir wurden bewusst von diesen günstigen, leistbaren Energiequellen abgeschnitten. Ja? Und dann wundert man sich, dass bei uns die Energiepreise durch die Decke gehen. Jetzt kommt dieser fürchterliche Konflikt im Iran dazu, mit der Sperre der Straße von Hormuz. Und ich befürchte, dass dieser Konflikt noch lange nicht zu Ende ist. Das heißt, auf der einen Seite wird Energie tatsächlich verknappt, auf der anderen Seite wird künstlich die Energie noch knapper gemacht, weil man bestehende Energiequellen nicht nutzt. Ich sage nur Stichwort Deutschland. Da wurden und werden funktionierende Atomkraftwerke abgeschalten. Das muss man sich einmal vorstellen. In Zeiten, wo man die Menschen in die Automobilindustrie, in die Energiebetriebe, in die Automobilindustrie hineinhetzt, ja, beschneidet man auf der anderen Seite die Energie und kann keine günstige Energie beziehen aus zum Beispiel Russland, obwohl zum Beispiel Amerika diesen Bann aufgebrochen hat. Also sinnbefreite Politik, die augenscheinlich in Richtung eines möglichen Lockdowns geht, jetzt unter dem Titel der Energie. Und wie kann man das zu Wege bringen? Indem man so wie bei Covid Angst produziert. Mhm. Ja? Angst vor zu wenig Energie, vor nicht leistbarer Energie, Angst auch vor einer Lebensmittelkrise, weil ja die Energie auch benötigt wird, um Düngemittel zu produzieren. Und es herrscht jetzt schon eine massive Düngemittelknappheit, die jetzt noch verschärft wird durch eine weitere Maßnahme der EU-Kommission, die also Düngemittel auch noch teurer macht durch eine zusätzliche CO2-Bepreisung. Das muss man sich einmal vorstellen. Unsere Bauern bekommen notwendige Düngemittel nicht. Und wenn sie diese bekommen, sind sie zu teuer, überteuert, weil knapp. Und jetzt haut diese Kommission noch eine CO2-Abgabe obendrauf. Da muss doch ein Plan dahinter stehen. Weil wenn man günstige, leistbare Lebensmittel haben will, wenn man leistbare Energie haben will, dann darf man diese Maßnahmen, die das Europäische Parlament gegen unsere Stimmen und die Europäische Kommission beschlossen hat, nie und nimmer durchsetzen. Deswegen schließe ich gar nichts mehr aus. Und am langen Ende kann tatsächlich die Agenda 2030 stehen. Du wirst nichts besitzen, du wirst glücklich sein, weil man ja am langen Ende auch das Bargeld abschaffen will. Man möchte die digitalen Währungen einführen. Und mittlerweile weiß man, dass die Menschen bei der Einführung auch der digitalen Währungen nicht mitmachen. Das hat das Beispiel Nigeria gezeigt, wo die Bevölkerung überhaupt nicht mitgemacht hat. Das heißt, man wird diese Währungen nur einführen können, wenn es vorher zu einer signifikanten Krise kommt. Und derzeit läuft alles in diese Richtung und die Angst dafür wird jetzt schon aufgebaut.
Zu den Vorbereitungshandlungen in der Europäischen Union und wie Sie anfangs ja auch angesprochen haben, undemokratisch, nicht transparent, möchte ich gleich noch einmal kommen. Herr Dr. Strasser, Sie haben ja immer regelmäßig über die Corona-Lockdowns und die Corona-Argumente aufgeklärt in der Corona-Zeit. Wenn Sie jetzt die Argumente zur Energiekrise sehen und dann hören, wenn Politiker sagen, das sind ja nur Empfehlungen, schrillen da bei Ihnen alle Alarmglocken oder können Sie diese Argumentation nachvollziehen?
Also ich, mir kommt das Ganze schon langsam wie ein Déjà-vu vor. Mhm. Wie etwas, das ich mir alles schon erlebt habe. Zur Corona zwei ganz kurze Bemerkungen. Der Jürgensen, der Energiekommissar, hatte nicht nur vor kurzem einen Kommentar abgegeben, sondern auch im April 2020. Mhm. Da hat er zu Corona sinngemäß festgestellt, eine Katastrophe, ganz schlimm und Maßnahmen wie noch nie. Aber gleichzeitig formuliert eine Chance, um die Transformation, den Umbau der Gesellschaft der Energieversorgung durchzuboxen. Das heißt, er hat damals schon ganz klar eine Agenda verfolgt und hat das wortwörtlich, wie das zugesperrt war, die Lockdowns als Chance gesehen, in seinem ideologischen System, in seinem ideologischen Denken alles umzubauen. Das ist das erste Déjà-vu. Und zu den Corona-Maßnahmen möchte ich nur eins sagen. Am 24. Jänner 2026 hat die WHO eine Pressemitteilung veröffentlicht, die kann jeder nachlesen, und da zitiere ich nur zwei Sätze draus. Die WHO empfahl das Tragen von Masken, Impfungen und die Einhaltung von Abstandsregeln sprach sich aber zu keinem Zeitpunkt für eine Maskenpflicht, eine Impfpflicht oder Lockdowns aus. Sagt wortwörtlich die WHO, kann jeder nachlesen. Weiter, die Entscheidungen lagen in der Verantwortung der Regierungen. Das heißt, die WHO sagt im Jahr 2026 im Jänner, wir haben nie Lockdowns empfohlen, nie Impfpflichten, nie Maskenpflichten. Genau das, was wir jahrelang erlebt haben. Distanziert sich also von allem dem, sagt, das waren rein politische Entscheidungen der Regierungen. Das war also mit anderen Worten medizinisch nicht begründet, wissenschaftlich, was es ja auch nie war. Und distanziert sich jetzt davon. So, mit anderen Worten, alle diese Maßnahmen waren, und das kann ich jetzt locker sagen, laut WHO nie empfohlen, wie wir wissen, auch vom Corona-Evaluierungsbericht des Landes Niederösterreich, faktenwidrig und durch nichts eindeutig belegbar irgendeinen Nutzen. Das ist das Erste zu Corona. Und das Zweite, was ich sehe, ist, dass jetzt halt genau dasselbe passiert wie bei Corona. Es wird eine Krise produziert. Gegen alle Fakten, ich meine, ich bin Arzt und wenn ich das verfolge, wenn ich mir denke, es gibt eine Energieknappheit in Europa, dann denke ich doch, oder sollte ich als Politiker denken, ich muss alle Möglichkeiten schaffen, dass wir möglichst günstige Energie kriegen. Und zwar egal woher, ich meine, wenn alles so wirklich die Krise ist, wie jetzt alle sagen, so schlimm die Situation, so schwierig für die Wirtschaft, da muss ich alles tun für die Bevölkerung, für Europa, für die Staaten, dass wir möglichst von überall her billige Energie kriegen. Wir haben jetzt vor der Haustür einen der größten Energieproduzenten der Welt, vielleicht sogar den größten überhaupt, der seit 50 Jahren während dem Kalten Krieg, während dem Afghanistan-Krieg, während allen diesen Kriegen zuverlässig, günstig, billig Energie nach Europa geliefert hat, Öl und Gas. Aber mit dem redet man jetzt seit 2022 nicht mehr. Mittlerweile ist es ja sogar so, dass der belgische Ministerpräsident sagt, ja, vermutlich werden wir doch mit den Russen wieder reden. Mhm. Das heißt, die Leute, einzelne Politiker fangen Denken an, aber nicht die EU-Kommission. Die ist noch kategorisch auf dem Kriegspfad mit Russland und denkt nicht so weiter, was eigentlich gut für die Bevölkerung ist. Das ist das Erste. Das zum Thema Fakten und faktenwidrig. Mhm. Mir kommt es genauso vor wie bei der Corona-Zeit. Man macht eine Politik. Man hat keine Fakten, man hat keine vernünftige Politik. Man produziert dadurch Probleme, eine Krise schädigt die Wirtschaft, die Menschen. Und wie weit es gehen kann, dazu möchte ich jetzt nur mal einen Brief vorlesen, ein E-Mail, das ich vor kurzem, wie alle Tiroler Ärzte von der Ärztekammer in Tirol bekommen haben. Ich lese vor. Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege, aufgrund der aktuellen geopolitischen Spannungen zeichnet sich ein möglicher Engpass in der Herstellung und Lieferung von Nitrilprodukten wie beispielsweise Einweghandschuhen ab. Infolgedessen kann es zu Lieferengpässen sowie zu Preisschwankungen kommen. Eine rechtzeitige Bestellung dieser Produkte sollte daher überlegt werden. Mit anderen Worten, muss man sich vorstellen, die Ärztekammer schreibt jetzt alle Ärzte in Tirol an, Leute, bitte, Handschuhe können knapp werden. Ich meine, wie stellt man sich das vor? Wenn die
für Operationen. Sind das Operationshandschuhe?
Ja, medizinische Handschuhe für Operationen, für Untersuchungen, für alles. Ich meine, wenn die ausfallen, wenn die knapp werden, dann operieren wir alle oder untersuchen alle wieder mit den bloßen Händen und mit Alkohol oder irgendwie, ich habe keine Ahnung. Dann spielen wir alle Dr. Semmelweis irgendwann wieder mal, wenn es so weitergeht. Das teilt die Ärztekammer mit, so viel zum Thema, was alles passieren kann. Das Nächste, was passiert, mittlerweile diskutieren Politiker in Europa, wie zum Beispiel die Gesundheitsministerin, dass es vermutlich zu Lieferengpässen bei Medikamenten kommen kann. Das heißt, worüber wir hier reden, ist nicht einfach nur, dass der Sprit teurer wird oder das Gas teurer wird. Das kann bis in den medizinischen Bereich massivste Auswirkungen haben. Das kann dazu führen, dass die Gesundheitsversorgung nicht mehr gewährleistet ist im bisherigen Ausmaß, im bisherigen Hygienestandard oder dass Medikamente fehlen werden. Und was ich dazu wirklich sagen muss, die EU hat in den letzten Jahren eine Verordnung nach der anderen veröffentlicht, geplant, hat übernommen, immer mehr Gesundheitsagenten übernommen, hat die Planung genommen für kritische Arzneimittel, für kritische Medizinprodukte, da gibt es Verordnungen, geplant, Impfverordnungen, hat die Kompetenzen an sich gezogen. Und dann stellt man fest, dass das alles hinten und vorn nicht funktioniert. Das heißt, die Gesundheit ist gerade ein Beispiel dafür, wo man sieht, dass die EU Kompetenzen an sich zieht, Macht an sich zieht, sich praktisch, wie soll ich sagen, aufspielt als die Kompetenz für die Gesundheit, dass sie aber gleichzeitig überhaupt nicht in der Lage ist, das umzusetzen. Das ist meiner Meinung nach ein Musterbeispiel für das Totalversagen der EU. Und gerade Gesundheit, das ist etwas, wo man nicht draufkommt. Nächster Bereich, der fehlen kann, ist Helium. Helium, ein Drittel des Heliums der Welt kommt aus dem Nahen Osten, über die Straße von Hormuz. Helium braucht man im MAI. Helium braucht man aber auch zum Beispiel für die Qualitätskontrolle von Arzneimitteln in der EU. Das heißt, das, was da unten passiert und was da jetzt halt abläuft, wird den Gesundheitsbereich, und das merke ich als Arzt, in weiten Bereichen massiv beeinflussen. Wir haben jetzt schon Probleme mit Medikamenten, die nicht lieferbar sind. Wenn das wirklich durchschlägt, dass da irgendwann einmal die Produktion in Asien ausfällt, weil die kein Öl mehr kriegen und keine Energie mehr haben, dann muss ich vorstellen, 90% der Medikamente kommen aus Asien. Wenn das nicht mehr funktioniert, dann werden wir Sachen erleben an Medikamente, die gar nicht mehr vorhanden sind. Geschweige denn, also da reden wir nicht mehr über den Preis, da reden wir über Dinge, die nicht mehr vorhanden sein werden. Also da stehen uns nur wilde Dinge bevor, ist zu befürchten, gell?
Jetzt ist die eine Sache, was natürlich die Politik im Sinne einer Agenda, Sie haben es ja angesprochen, ja. Jürgensen, schon 2020 davon geschwärmt, dass Corona eine Gelegenheit ist, ja, um quasi die Klimaagenda durchzubringen, ja, CO2-Reduktion. Das ist das eine. Das andere ist, dass aber tatsächlich Engpässe und dramatische Situationen auftreten können durch den Krieg in Nahost. Jetzt muss ich an Sie die Frage richten, wie ist jetzt die Meinung zu Donald Trump? Also grundsätzlich ist es ja so, dass die Rechtsparteien in Europa, AfD, aber auch ihre FPÖ und Viktor Orban Donald Trump immer unterstützt haben und gut gefunden haben, dass es dort einen Wechsel in den USA gegeben hat. Dieser Krieg, hat er Sie schockiert? Wie stehen Sie dazu aktuell?
Donald Trump ist politisch aus meiner Sicht wirklich gut gestartet, hat also die Meinungsfreiheit in Europa versucht zu verteidigen, was mehr als notwendig ist, separate Geschichte. Mhm. Aber was er jetzt macht, ist eine massive Enttäuschung. Also Donald Trump ist eine Enttäuschung für mich, ist ein Kriegstreiber der übelsten Sorte und stürzt die Welt wirklich in ein fürchterliches Desaster. Der Angriff auf den Iran, wer hat den gebraucht? Mhm. Niemand, bitte. Und das ist also eine Megakrise. Aber man darf nicht vergessen, diese Megakrise wird verstärkt durch die vollkommen falsche Politik der Europäischen Union. Und das ist der Punkt. Ich meine, diese Krise, so schrecklich dieser Krieg auch ist, und jeder Krieg ist schrecklich und ist abzulehnen. Das muss klipp und klar festgestellt werden. Und die Aussagen von Donald Trump sind menschenverachtend. Er vernichtet und so weiter, muss man sagen. Also fürchterlich. Mhm. Aber das Hauptproblem, das wir haben, ist eine desaströse, vollkommen faktenbefreite Politik der Europäischen Union, der Europäischen Kommission, des Europäischen Parlaments, das auf der einen Seite immer gegen Friedensverhandlungen in der Ukraine gestimmt hat. Das hat mehr als 10 Abstimmungen im Europäischen Parlament gegeben, wo eine Mehrheit der Parlamentarier für die Fortsetzung des Krieges und gegen Friedensverhandlungen aufgetreten ist. Und da muss ich schon sagen, 720 Mandatare, der Hauptteil davon kommt von den Volksparteien, 188 Mandatare. Und die Ablehnung von Friedensverhandlungen, zum Beispiel auch unterm Dach der UNO, ja, war nur deswegen möglich, weil die Volksparteien in ihrer de facto Koalition mit den Sozialisten, mit den Grünen und den sogenannten Liberalen, wobei das Wort liberal das einzige Liberale bei den Liberalen ist, ja, so zustande gekommen ist. Das heißt, die Hauptschuldigen für solche Abstimmungen sind die Volksparteien. Und das ist die totale Katastrophe. Und auch diese Russland-Sanktionen mit dem Nichtimport von leistbaren Öl und Gas ist aufbauend auf den Volksparteien passiert. Und das hat Europa in eine fürchterliche Krise gestürzt. Europa wird deindustrialisiert. Wir verlieren zuhauf Arbeitsplätze. Firmen wandern ab dorthin, wo günstige Energie bezogen werden kann. Und menschliche Schicksale entstehen, weil Menschen ihre Arbeitsplätze etc. verlieren. Das ist eine Katastrophe, diese Politik. Und diese Politik, wie schon erwähnt, wird jetzt verschärft durch die Landwirtschaft, wo die kleinstrukturierte Landwirtschaft beinhart vernichtet wird. Mercosur. Wir haben alles unternommen, um Mercosur zu verhindern. Mercosur wird die kleinstrukturierte Landwirtschaft massiv reduzieren. Und was schockierend ist, und das muss ich jetzt hier sagen.
Was befürchten Sie, ganz kurz, um einzuklinken für Leute, die sich mit dem Thema noch nie beschäftigt haben. Was befürchten Sie mit Mercosur? Kurz, kompakt nochmal in Erinnerung gerufen.
Dass günstige Lebensmittel aus den südamerikanischen Märkten Richtung Europa importiert werden und unsere Bauern mit diesem Preis nicht mithalten können. Das heißt, aus dem Markt gedrängt werden. Mhm. Und das alles wollten wir verhindern. Und da hat es eine Abstimmung im Europäischen Parlament gegeben. Die haben wir mit 334 gegen 324 Stimmen gewonnen. Das heißt, eine Mehrheit, eine knappe Mehrheit erfolgreich im Europäischen Parlament hat gesagt, Mercosur darf nicht umgesetzt werden, muss vorher vom EuGH auf die Anpassung zu den EU-Gesetzen, Verträgen kontrolliert werden. Das heißt, stimmt Mercosur überhaupt mit den EU-Verträgen überein, Einstimmigkeitsprinzip und so weiter und so fort. Und nachdem der Europäische Gerichtshof Recht gesprochen hat, kann Mercosur rechtlich umgesetzt werden. So, was passiert? Auch in diesem Fall, Ursula von der Leyen, Mitglied der Europäischen Volkspartei, fährt über das Parlament mit ihrer Kommission drüber. Mercosur wird umgesetzt, obwohl das Europäische Parlament einen Mehrheitsbeschluss gefasst hat, so nach dem Motto Stopp. Zuerst muss der Europäische Gerichtshof kontrollieren, ob diese Verträge auch rechtlich passend sind. Und dann schauen wir weiter. Und das ist die Katastrophe schlechthin. Das heißt, man fährt einfach über dieses Europäische Parlament drüber und das ist der Wahnsinn. Und wenn ich noch einmal zur Gesundheitspolitik einen kurzen Rückschwenk machen kann, außer Späßen nichts gewesen. Medikamentenknappheit jetzt fehlen sogar möglicherweise Nitrilhandschuhe, um medizinische Eingriffe machen zu können und so weiter. Und da hat man eine Institution namens HERA, im Jahr 2021 von der Kommission selbst gegründet, am parlamentarischen Prozess vorbei, muss man sich einmal vorstellen, von Ursula von der Leyen und Co. selbstständig gegründet, mit einem gigantischen Budget von 30 Milliarden Euro ausgestattet. Und diese HERA soll für Notfälle innerhalb der Europäischen Union zuständig sein. Ja? Und diese HERA darf nicht kontrolliert werden. Der Europäische Rechnungshof hat kritisiert und bemängelt, wir dürfen die HERA nicht kontrollieren. Muss man sich mal vorstellen, eine Institution mit 30 Milliarden, die für Notfälle zuständig ist, theoretisch jetzt Energie, Lebensmittel, wären ja Notfälle. Niemand weiß, was passiert mit dem Geld. Woher genau stammt das Geld? Was wollen Sie denn überhaupt tun? Wie weit wollen Sie in nationalstaatliche Kompetenzen beim Notfall eingreifen? Das heißt, wir werden von einem Konglomerat von Institutionen overruled, wo man nicht weiß, was mit dem Geld passiert. Und die Prüfinstitutionen wie der Europäische Rechnungshof darf diese Institution nicht prüfen. Und dann sagt man immer wieder, und da wird man schon schlecht, diese Europäische Union ist demokratisch und transparent. Ich sage, ich kann hunderte Beispiele, möglicherweise heute noch das eine oder andere bringen, wo ich sage, genau das Gegenteil ist der Fall. Die Europäische Union, diese Europäische Union ist weder demokratisch noch transparent. Siehe Beispiel HERA, keine Kontrolle, nicht möglich, eine Katastrophe. Sämtliche EU-Agenturen, die regulär gegründet werden, werden vom Europäischen Rechnungshof kontrolliert. So muss es sein. Nur die HERA, die ein Vielfaches am Budget hat, wird nicht kontrolliert. Das muss man sich einmal vorstellen. Oder, wie gerade erwähnt, Mercosur wird umgesetzt, obwohl eine Mehrheit im Europäischen Parlament sagt, nein. Zuerst soll einmal der EuGH prüfen, ob die Verträge überhaupt passen. Und dann tun wir möglicherweise umsetzen, ja. Das ist die Situation derzeit in dieser Europäischen Union, die weder demokratisch noch transparent ist.
Zu dem Punkt HERA möchte ich dann bei Ihnen noch kurz zurückkommen, aber bleiben wir noch einmal bei dem Mercosur-Abkommen. Sie sagen, es gab eine Abstimmung und in der Abstimmung wurde mehrheitlich entschieden, dass zuerst geprüft werden muss. Richtig. Und die EU-Kommission unter von der Leyen ist das übergangen und hat das Abkommen abgeschlossen.
So
und,
ist es.
Aber wie ist das überhaupt möglich? Gibt es da keine demokratischen, parlamentarischen Regeln und Prozesse, dass sich die EU-Kommission an die Abstimmungsergebnisse des Parlaments hält? Oder ist ohnehin schon längst egal, was im Parlament gequasselt wird, wie man ja negativ sagen würde? Und dann wird uns ja sofort Delegitimierung unterstellt, wenn wir sagen, das Parlament ist eigentlich überflüssig, wenn dort die Beschlüsse ja ohne dies nicht berücksichtigt werden. Wie wird das argumentiert?
Überhaupt nicht. Das werden einfach Fakten geschaffen. Und auch da sind wir wieder bei der Zusammensetzung des Europäischen Parlaments mit den 720 Mandatare. Es hat mittlerweile 3-4 Misstrauensanträge gegen Ursula von der Leyen gegeben. Aufgrund dieser Sachen. Diese Misstrauensanträge gegen Ursula von der Leyen wurden immer abgelehnt. Das heißt, die Ursula von der Leyen weiß, ich kann tun, was ich will. Ich kann also herrschen und regieren wie ein absoluter Monarch. Die Mehrheit im Europäischen Parlament unter Führung der Volksparteien, der Sozialisten, der Grünen, der sogenannten Liberalen, die nicht eine Seolis haben. Das ist das Problem. Ein weiteres Beispiel.
Ich würde gerne auf die Beispiele gleich zurückkommen, möchte dann nochmal zu Hera, aber nur zum Verständnis, weil es für mich so unglaublich klingt. Das Parlament entscheidet, wir benötigen eine Prüfung, die EU-Kommission wischt das weg oder wischt es nicht einmal weg, ignoriert es und schließt das Abkommen trotzdem ab.
Richtig,
das
ist die Realität. So ist es. Und jetzt sitzt sie noch eines drauf, indem sie ein Abkommen, ein Freihandelsabkommen vor kurzem mit Australien abgeschlossen hat, ohne Debatte, ohne Diskussion, ohne Beschlussfassung in diesem Europäischen Parlament. Die letzten Debatten dazu wurden im Jahr 2023 geführt. Ich bin gewählt seit 2024, Juli 24, Mitglied im Europäischen Parlament. In meiner Funktionsperiode wurde nicht ein einziges Mal im Europäischen Parlament über dieses Freihandelsabkommen diskutiert. Das wurde von einer Person alleine, von Ursula von der Leyen, unterschrieben. Kommission steht dahinter, das Europäische Parlament schaut zu, dass sie tut, was sie will, und sie weiß, ich kann tun, was ich will, weil eine Mehrheit von in etwa 400 Mandataren das Ganze abnickt und sagt, mach, was du willst. Ursula, du hast also vollkommen in Armfreiheit, es ist eh egal. Aber noch einmal, das ist die Zusammensetzung. 720 Mandatare, der Großteil davon, 188 Mitglieder der Europäischen Volkspartei, Koalition mit den Sozialisten, mit den Grünen und den sogenannten Liberalen. In dieser Konstellation wird das alles durchgezogen und abgenickt. Und das ist das Hauptproblem. Und solange Ursula von der Leyen jedes Misstrauensvotum, das wir gegen sie aufbringen, locker gewinnt, solange hat sie einen Persilschein und sagt, ich tue eh, was ich will. Ja? Wurscht, ob das demokratisch ist oder nicht. Ich meine, das ist schon für mich schockierend. Ich habe sämtliche Parlamente durchwandert, war Bürgermeister, war Mitglied im Tiroler Landtag, ich war Clubobmann, ich war 13 Jahre im österreichischen Parlament, bin jetzt im Europäischen Parlament, bin 35 Jahre in der Politik, aber sowas von undemokratisch und intransparent habe ich noch nie erlebt. Und ich sage immer wieder, diese Europäische Union braucht wirklich niemand.
Danke, Herr Hauser. Wir werden gleich wieder darauf zurückkommen, weil von den 100 Beispielen, die Sie in Aussicht gestellt haben, würde ich mir tatsächlich gerne noch 2, 3 ansehen, um auch Ihren Vorwurf undemokratisch und nicht transparent zu untermauern. Herr Dr. Strasser, wir haben gerade über Hera gesprochen. Sehen Sie das ähnlich dramatisch oder können Sie dem Ganzen irgendwo etwas Gutes abgewinnen?
Nein, ich sehe das ähnlich dramatisch. Und der entscheidende Punkt ist, den ich als Arzt beobachte, und Sie wissen das ja seit Beginn der Corona-Pandemie, dass seit der Corona-Pandemie faktisch im Gesundheitsbereich die EU mehr oder weniger, jetzt einmal überspitzt formuliert, den Laden übernommen hat, dort alles Mögliche durchgesetzt hat, Empfehlungen selbst getätigt hat, die nie von der WHO gekommen sind, wie wir hören, Lockdowns durchgeführt hat, empfohlen hat, Impfpflichten empfohlen hat, Maskenpflichten empfohlen hat. Und das große Problem ist, dass diese Politik, und das merke ich als Arzt, die Gesundheit der Leute geschädigt hat, leider. Die Leute werden immer kranker. Es gibt immer mehr Krankheiten, kranke Menschen, Krankenstände etc. Aber es hat auch das Gesundheitssystem kaputt gemacht. Ich lese Ihnen da jetzt nur mal ein Beispiel vor. Das ist vor kurzem von der Zeitung der Österreichischen Gesellschaft für Urologie gekommen. Da geht es um die Behandlung von Steinen, von Nierensteinen. Und da lese ich jetzt nur mal vor. Die Covid-19-Pandemie stellte weltweit eine tiefgreifende Zäsur für Gesundheitssysteme dar und führte zu substanziellen, strukturellen und organisatorischen Veränderungen in nahezu allen medizinischen Fachdisziplinen. Und dann weiter, hören Sie zu. Obwohl viele pandemiebedingte Restriktionen nach dem Abklingen der akuten Infektionswelle aufgehoben wurden, blieb ein zentrales strukturelles Problem bestehen. Der zunehmende Mangel an medizinischem Fachpersonal. Und das ist ein entscheidender Faktor. Wir wissen, dass seit 2020 der Mangel am Gesundheitspersonal massiv zunimmt. Die WHO und die EU schreiben selber, dass bis zum Jahr 2030, das ist in 4 Jahren, in der EU 4,1 Millionen Ärzte, Pfleger und Hebammen fehlen werden. Das heißt, das größte Problem, das wir im Gesundheitswesen haben, ist, dass wir keine Ärzte haben, keine Schwestern mehr, und zwar in einem gigantischen Ausmaß. Die EU schreibt selber, dass wir in der EU mittlerweile Regionen haben, die medizinische Wüsten sind. Und das wird sich auch in Österreich jetzt massiv leider aussetzen. Und dann lese ich weiter, was da drinnen steht, die Folgen und so weiter. Personalmangel und daraus resultierende verlängerte Wartezeiten sind zur neuen Versorgungsrealität bei Nierensteinleiden geworden. Verlängerte Wartezeiten führen zu einer signifikanten Zunahme präoperativer Morbidität. Das heißt, die Leute werden krank, weil sie warten müssen. Und weiter, Therapieentscheidungen müssen Zeit- und Ressourcenfaktoren berücksichtigen und an diese neue Versorgungsrealität angepasst werden. Das heißt, wir Ärzte entscheiden seit diesen Mangelzuständen nicht mehr nach medizinischen Entscheidungskriterien. Wir entscheiden mal, was haben wir an Zeit, was haben wir an Ressourcen da, haben wir Personal, die Leute müssen warten, haben Engpässe auf alles. Das heißt, seit 2020 ist das Gesundheitssystem massiv kaputt geworden. So, und jetzt kommt noch das alles dazu, jetzt kommt noch die neue Energiekrise dazu, jetzt kommen Lieferengpässe dazu. Das wird noch schlimmer werden und die EU reißt alle Kompetenzen im Gesundheitsbereich an sich, sagt, wir kümmern uns um die Medizin, um die Gesundheitspolitik, um Notfallmaßnahmen, um Notfälle. Und ich stell dem Gerhard immer wieder die gleiche Frage. Jetzt sagt die EU ständig, wir machen das alles, wir organisieren das, wie du das. Was hat die EU getan in den letzten Jahren, um einen einzigen Arzt mehr in der EU zu haben? Was hat sie getan, um eine einzige Krankenschwester mehr zu haben? Das heißt, unsere Gesundheitssysteme sind am Zusammenbrechen sowieso schon. Wir haben gigantische Probleme. Und ich sag's noch einmal, gerade der Gesundheitsbereich, und ich beobachte das als Arzt und bekomme das ja, seitdem der Gerald ja EU-Parlamentarier ist, richtig mit. Ich sehe jetzt ja die Hintergründe, die mir vorher gar nicht so bekannt waren. Ich sehe anhand dieses Beispiels, dass seit 2020 die Gesundheitssysteme immer mehr kaputt werden. Und ich sehe, dass die EU nichts unternimmt, um die wirklichen Probleme im Gesundheitsbereich anzugehen, um wirklich da etwas zu unternehmen. Die reden rum über Verordnungen und Maßnahmen und alles und schieben da Milliarden herum. Aber es wird nichts getan, um die Gesundheitssysteme irgendwie auch noch auf Vordermann zu bringen. Und das ist die Katastrophe. Mhm. Der Gesundheitsbereich ist ein Beispiel, genau wie die Landwirtschaft. Ein Musterbeispiel dafür, für das, ich sag's ganz klar, für das Totalversagen der Europäischen Union. Es ist leider so.
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden. Die Welt steht nicht mehr im Gleichgewicht. Kriege, Krisen, Unsicherheiten. Wenn unsere Erde ins Wanken gerät, braucht es Menschen mit Haltung. Halten wir gemeinsam den Frieden wieder hoch. Die auf 1 Friedensmedaille 2026. Alles für den Frieden. Jetzt im auf 1 Shop bestellen.
Jetzt haben Sie das Jahr 2030 angesprochen, wo dieser Personalmangel im Gesundheitsbereich schlagend werden soll. Sie haben vorhin auch schon die Agenda 2030 angesprochen. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass es vielleicht nicht nur ein Totalversagen ist, sondern tatsächlich einer Agenda folgt, in dem Stile, du sollst nichts besitzen und sollst gefälligst glücklich sein, dann kann das dieser ganze Prozess ja nicht demokratisch ablaufen, denn die Bürger würden sich ja nie für eine Enteignung, für eine Zerschlagung des Gesundheitssystems, für das sie ja ihr Leben lang eingezahlt haben, bekennen und das nie demokratisch abnicken. Aber die EU entfernt sich, wie Sie ja heute schon angesprochen haben, immer mehr von den eigenen demokratischen Spielregeln. Sie haben mehrere Beispiele in Aussicht gestellt. Ich würde mich sehr dafür interessieren, denn das ist ja immer so ein Kernpunkt, dass auch die Europäische Union behauptet, wenn es im Kampf gegen Desinformation, gegen Alternativmedien wie Auf1 geht, dass wir angeblich nicht demokratisch argumentieren würden, wir wären nicht transparent, wir würden destabilisieren, all diese schönen moralischen Floskeln, um kritische Meinungen fertig zu machen. Tatsächlich agiert die EU aber alles andere als demokratisch mittlerweile.
Genau so ist es. Also ein wirklich für mich erschütterndes Beispiel ist. Wir haben also, wir wollten einen Untersuchungsausschuss zum Impfstoffbeschaffungsskandal Ursula von der Leyen einrichten. Ursula von der Leyen hat, wie wir ja wissen, 1,8 Milliarden Pfizer-Impfstoffe um 35 Milliarden Euro in einem persönlichen privaten Beschaffungsakt mit dem Pfizer-Chef Bohler abgewickelt. Wir wollten wissen, wie ist das abgelaufen? Hm. Wie schauen die SMS aus? Wie schaut die Kommunikation aus? Welche Hintergrundvereinbarung gibt's? Wer hat das überhaupt kontrolliert und so weiter? Ja, das wollten wir wissen. Und jetzt ist es so, in jedem demokratischen Parlament ist ein Untersuchungsausschuss logischerweise ein Minderheitenrecht. Es kann nie ein Mehrheitsrecht sein, weil da wird es keine Untersuchungsausschüsse nicht geben. Im österreichischen Parlament ist es so, 25% der Mandatare können einen Untersuchungsausschuss einberufen. Ja? Im Europäischen Parlament ist es de facto gleich. 25% der Mandatare haben hier diesen Entwurf für den Untersuchungsausschuss unterschrieben. Ich habe sogar die Namen dabei, wenn mich das interessiert hat. Wer da unterschrieben hat, übrigens haben auch zwei Mitglieder der Europäischen Volkspartei unterschrieben, zwei Slowenen haben unterschrieben und wollten diesen Untersuchungsausschuss haben. In Summe haben wir 182 Unterschriften zu Wege gebracht, um diesen Impfstoffbeschaffungskanal endlich einmal zu durchleuchten. Mhm. Ja? Weil, noch einmal, 35 Milliarden Euro, das ist eine Mördersumme. Da haben wir als Öffentlichkeit, als Mandatare, ein Anrecht darauf zu wissen, wie der ganze Deal abgelaufen ist, zu welchen Preisen und so weiter. Das ist ja unvorstellbar, dass man sowas im stillen Kämmerlein abwickelt. So, jetzt haben wir 182 Unterschriften zu Wege gebracht. Sind mehr als 25%. Jetzt würde man meinen, geschätzte Zuseher, es gibt diesen Untersuchungsausschuss. Nein, es gibt ihn nicht. Wieso? Weil es dort in Artikel 215 der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments gibt, den ich jetzt zitiere. Da steht, das Parlament entscheidet auf Vorschlag der Konferenz der Präsidenten über die Einsetzung des Ausschusses. Das heißt, die 25% Unterschriften sind zu wenig. Die Präsidentenkonferenz unter Vorsitz von Metsola, Mitglied der Europäischen Volkspartei, die hat 14 Stellvertreter. Diese 15 Personen haben mehrheitlich entschieden, diesen Punkt Einsetzung Untersuchungsausschuss, den mehr als 25% der Mandatare verlangt haben, setzen wir nicht auf die Tagesordnung einer Parlamentssitzung des Europäischen Parlaments. Damit kann dieser Untersuchungsausschuss formal nicht beschlossen werden und deswegen gibt es ihn nicht. Das heißt, er wurde elegant beerdigt. Die 182 Unterschriften übrigens, alle Personen, die unterschrieben haben, haben sich deklariert. Mhm. Das heißt, Ursula von der Leyen weiß ganz genau, wer hat das Ganze unterschrieben. Ja, das sind, wir sind alle angeschrieben bei ihr. Ja? Mhm. Und jetzt hat man diese Unverfrorenheit, diese undemokratische Unverfrorenheit und sagt, na aber zulassen tun wir das nicht. Wir tun nicht gegen die Kommissionspräsidentin untersuchen, weil unsere Ursula, ja, die sowas von unangefochten, sowas darf es nicht geben. Muss man sich einmal vorstellen, im Europäischen Parlament gibt es nicht einmal ein Minderheitenrecht für einen Untersuchungsausschuss, weil in letzter Konsequenz, auch wenn man mehr als 25% der Unterschriften zu Wege bringen, eine Präsidentenkonferenz sagt, na, jetzt entscheidet schon mir, ob man das auf die Tagesordnung geben. Das muss man sich einmal vorstellen, sowas Undemokratisches habe ich mein ganzes Leben noch nie erlebt und ich bin persönlich erschüttert, dass ich das im Rahmen meiner langen politischen Laufbahn überhaupt noch einmal persönlich miterleben muss. Das ist eine Katastrophe. Obwohl zum Beispiel im Jahr 25 der ÖGH bereits ein Urteil gesprochen hat und gesagt hat, Ursula von der Leyen, rückt die Kommunikation raus. Auch das hat sie nicht getan. Muss man sich mal vorstellen, der Europäische Gerichtshof spricht ein Urteil raus mit der Kommunikation. Und sie sagt, na, interessiert mich nicht. Mhm. Die rücke ich nicht raus. Also, sie tut, was sie will. Und weißt, das wirklich Schockierende ist, diese Person wird dann noch gedeckt durch eine Mehrheit bestehend aus Volkspartei, Sozialisten, Grünen und sogenannte Liberale, weil sie permanent jeden Misstrauensantrag gegen die Ursula von der Leyen ablehnen und damit der Ursula von der Leyen einen Freibrief geben, so nach dem Motto, tu, was du willst, wir decken dich eh. Eine Katastrophe, das ist kein demokratisches Parlament.
Also Ursula von der Leyen noch einmal zusammengefasst, um die ganze Dramatik noch auch richtig zu verstehen. Ursula von der Leyen macht Impfstoffdeals in Milliardenhöhe aus per SMS, sagt nachträglich, sie kann die SMS nicht mehr finden. Bei jedem Unternehmer, der nur über ein paar tausend Euro keine Belege abliefern könnte und keine Verträge, würde sofort die Finanzpolizei einreiten und der Mann würde in Untersuchungshaft sitzen oder die Frau. Ursula von der Leyen geschieht nichts, dann versucht die Politik über Untersuchungsausschüsse das aufzuklären. Der Untersuchungsausschuss kommt nicht auf die Tagesordnung durch ein Hintertürchen im parlamentarischen Getriebe. Der Europäische Gerichtshof sagt, rückt die Daten raus, sie macht es wieder nicht. Und jeder Misstrauensantrag wird vom System, von den Einheitsparteien abgelehnt. Dort stehen wir, es gibt keine parlamentarische Möglichkeit einer Kontrolle für Ursula von der Leyen. Sie geht einfach drüber hinweg.
Genau so ist es. Interessiert niemanden und der Mainstream schweigt dazu. Und jetzt gibt's unter Anführungszeichen die bösen alternativen Medien, die sich getrauen, darüber zu berichten und werden dann noch als Schwurbler bezeichnet. Ja. Das finde ich ja sensationell.
Und bekämpft natürlich
mit werden bekämpft.
Instrumenten, vielleicht
mit kommen wir heute dazu,
Sanktionslisten und so weiter und so fort. Da kommen wir heute vielleicht.
Ich habe ja da einen tollen Leitspruch mir zu meinen eigen gemacht, der wie folgt lautet: Auf einem Planeten, wo die Lüge vorherrscht, kann die Wahrheit nur Verschwörungstheorie sein. Und das ist mittlerweile, Entschuldigung, mein Leitspruch, das ist eine Katastrophe. Und wenn die vielleicht dann noch, wie es mir auch geht, noch ein kurzes Beispiel, ich weiß, Zeit haben wir nicht so viel, aber Antrag eingebracht zu Lithium. Mhm. Zu Lithium gibt es in aller Kürze einen wirklichen weltweit anerkannten Experten mit dem Dr. Michael Nels, der einen Spiegel-Bestseller zu Lithium verfasst hat. Der Lithium-Komplott, der seit Jahren dafür kämpft, dass Lithium als essentielles Nahrungsergänzungsmittel anerkannt wird, weil seine Expertise und auch die Nature zum Beispiel veröffentlichte Expertisen besagen, wenn man das in der richtigen Dosis, ich bin kein Mediziner, möchte nicht auf Details eingehen, das steht mir nicht zu, aber wenn man das in der richtigen Dosis zu sich nimmt, kann das Alzheimer vorbeugen, es kann neurologischen Erkrankungen vorbeugen, es kann überhaupt zur Gesundung, zur psychischen Gesundung des Menschen beitragen. Locker, fein. So, Antrag eingebracht, man möge Lithium in dieser Dosierung als Nahrungsergänzungsmittel, so wie das Vitamin C zum Beispiel, da gehe ich in die Apotheke rein, kaufe mir das Vitamin C und nehme es in der Dosis ein, anerkennen, weil es so eine positive Wirkung hat. So, ich bringe diesen Antrag ein mit Kolleginnen und mit Kollegen. Was passiert? Ist auch einzigartig im Europäischen Parlament. Im Tiroler Landtag, im Nationalrat läuft es ganz anders. Wenn du im österreichischen Parlament einen Antrag einbringst, dann wird dieser Antrag einen Ausschuss zugewiesen und dort kommt er auf die Tagesordnung, muss diskutiert werden. Ja, verpflichtend, so gehört sich das. Eine Diskussion, Meinungsausschuss, Demokratie. Wie ist das im Europäischen Parlament, geschätzte Zuhörer? Antrag eingebracht. Dieser Antrag wird auch wieder einem Ausschuss zugewiesen. Und jetzt kommt die Generalität und Anführungszeichen der Europäischen Union wieder dazu. Dieser Antrag Lithium wurde nie im Ausschuss diskutiert, weil die Koordinatoren, jede Fraktion stellt einen Koordinator. Wir haben also 8 Fraktionen und die erstellen die Tagesordnung. Und die Mehrheit der Koordinatoren hat beschlossen, diesen Antrag nicht auf die Tagesordnung einer Ausschusssitzung zu setzen. Das heißt, da wurde wieder so wie der Untersuchungsausschuss elegant verräumt. Es wird nicht inhaltlich diskutiert, man lässt keine Diskussion zu, weil die Mehrheit der Systemkoordinatoren, der Systemparteien sagt, na, das lassen wir nicht zu, weil Geld regiert die Welt. Es gibt ja mittlerweile Medikamente, die unglaublich viel Geld kosten, mit denen man Alzheimer auch bekämpft. Und da kann es ja nicht so sein, dass man mit einer billigen Methode die wirksamer ist, Alzheimer verhindert. Man muss also schon geldregierte Welt, also die Teuermedikamente, die Pharmakonzerne in der Interesse durchkommen lassen. Das heißt, da ist man gleich ergangen, kommt nicht auf die Tagesordnung, es gibt keine Diskussion dazu, der Antrag wird verräumt und sieht nie das Licht des Parlamentarismus. Könnte Beispiele um Beispiele bringen, nur am Ende dieses Europäische Parlament ist nicht demokratisch, es ist nicht transparent Und diese Europäische Union braucht so niemand. Ich brauche diese Institution nicht.
Herr Dr. Strasser, können Sie uns wieder aus der Misere retten und etwas Gutes über die Europäische Union einbringen oder über das Gesundheitssystem? Lithium wurde angesprochen. Oder müssen Sie hier dem verheerenden Befund beipflichten?
Wissen Sie, wenn ich mit Kolleginnen und Kollegen auch mit in der Ärztekammer oder in unserer Ärztegruppe rede, dann ist es mittlerweile so, dass wir uns alle groß anschauen und sagen, wer wird uns einmal eigentlich behandeln? Wer wird uns einmal medizinisch versorgen? Es ist mittlerweile so, man muss sich vorstellen, in den nächsten 10 Jahren werden 40% der Ärzte in Österreich in Pension gehen. 40%. Wir haben keine Ärzte mehr, wir haben keine Krankenschwester mehr, keine Pfleger mehr. Es werden Stationen gesperrt, Betten gesperrt etc. Es kennt ja jeder die Misere. Probieren Sie einmal einen Termin zu bekommen bei einem Facharzt irgendwo. Kassenarzt werden Sie sowieso kaum mehr kriegen, wenn es ihn überhaupt noch gibt. Wahlarzt, dann wird es auch mittlerweile so. Es ist sogar so, dass mittlerweile Wahlarztkollegen sagen, sie nehmen keine neuen Patienten mehr, weil sie voll sind. Krankenhäuser haben wir geredet, Termine, Operationstermine etc. Es ist wirklich so, dass die Gesundheitssysteme in Europa, in den Österreich in den letzten Jahren schlichtweg kaputt gemacht worden. Es hat niemand irgendetwas unternommen, wirklich um das zu retten. Und es ist eine Katastrophe. Und etwas möchte ich noch auch sagen zu Fakten und zu dem, was hier diskutiert wird. Möchte nur ein einfaches Beispiel geben, weil das immer zitiert wird. Immer noch zitiert wird. Es wird ja immer noch behauptet, die Corona-Impfungen haben so toll gewirkt. Die haben Menschenleben gerettet, die haben schwere Krankheiten gestoppt, die haben die Europäische Union im Endeffekt gerettet und so weiter. Und wie gesagt, wir haben im der Corona-Evaluierungsbericht nur einfach die Zahlen der Republik Österreich genommen, die offiziellen Zahlen der Republik Österreich. Und die möchte ich hier mal kurz demonstrieren, damit jeder sieht, was wirklich ist. Das sind die Zahlen der oben Infizierten und dann der Corona-Toten in der Corona-Pandemie in der Zeit 2020, wo es keine Impfung gegeben hat. Okay? Das waren hier ungefähr circa 350.000 Infizierte und 5.800 Tote.
So. Ohne Impfung.
Ohne Impfung. Das war in der Zeit bis zum 27. Dezember 2020, im ersten Jahr, wo es keine Corona-Impfungen gegeben hat. Und wenn man jetzt denen folgt, was die EU behauptet, was die Regierung behauptet, was alle möglichen Experten behaupten, alle möglichen Studien behaupten, und die Impfung wirklich so gut gewirkt hätte, es waren ja 3/4 der Österreicher geimpft ungefähr, dann hätten ja diese ganzen Zahlen zurückgehen müssen. Mhm. Klarerweise. Wenn die Impfung gewirkt hätte, hätte es weniger Infektionen geben müssen und weniger Tote. So, und jetzt zeige ich Ihnen, was tatsächlich passiert ist. Passiert ist das. Und das sind nicht irgendwelche Behauptungen, das sind die offiziellen Zahlen der Republik Österreich. Also 94% aller Infektionen und 74% aller Corona-Toten der Republik Österreich sind passiert, obwohl 3/4 der Menschen geimpft waren. So, und jetzt sage ich Ihnen eins als Arzt. So katastrophale Daten zu irgendeiner Impfung habe ich noch nie erlebt. Wenn ich mir das anschaue, allein die Zahl der Infektionen, dann hat die Impfung nicht die Pandemie beendet, sie hat sie regelrecht angeheizt. Man muss sich vorstellen, 94% aller Corona-Infektionen offiziell der Republik Österreich in der Impfzeit. Das ist eine Katastrophe. Mhm. Und wenn ich höre, schwere Verläufe bewirkt, ich meine, 3/4 der Menschen sind gestorben in der Corona-Pandemie, obwohl es die Impfung gegeben hat. Wenn irgendeiner behauptet, die Impfung hat gut gewirkt und hat Menschenleben gerettet, braucht die sich nur die Zahlen der Republik Österreich anschauen. Das sind Fakten. Das ist nicht eine Studie, das ist nicht eine Statistik, das sind Zahlen, das sind Fakten. Und so viel zum Thema Fakten in der EU, Fakten in der Politik und so weiter. Und ich möchte hier noch etwa jemanden zitieren, der das wunderbar formuliert hat. Das ist der Professor Gartlehner. Der war Epidemiologe und war in der Corona-Ampelkommission enthalten.
Am Anfang, ja.
Am Anfang drinnen. Und der hat Folgendes formuliert. Und das gilt eigentlich für alles, was man zitieren kann. Das gilt für Corona, es gilt für Energie, für Krieg etc. Meiner Wahrnehmung nach war unsere Expertise immer dann besonders willkommen, wenn sie ins Konzept der Regierung gepasst hat. Dann wurde sie gern angenommen und als Argument für Entscheidungen vorgeschoben. Wenn sie der Regierung aber nicht ins Konzept passte, wurden wir ignoriert. Ganz einfach. Man nimmt Experten her, Wissenschaft etc. Und wenn einem die Meinung dieser Leute passt, die man hat, dann verwendet man sie als Argument für Fakten, für Corona, für Maßnahmen, für Energie, für Politik, für alles etc. Und wenn sie einem nicht passen, dann werden die Leute ignoriert und ausgeschlossen und gemacht. Und dieses Muster gibt es seit 2020, das kann man verfolgen. Und das ist verheerend, weil wenn ich eine Politik betreibe, die nicht auf Fakten basiert, die nicht auf der Wirklichkeit, an der Wirklichkeit orientiert ist, die nicht an den wissenschaftlichen Realitäten orientiert ist, dann wird diese Politik unzweifelhaft scheitern. Das war bei Corona so, das wird jetzt beim Krieg genauso sein und das wird auch mit der Wirtschaft und mit der Energiewende so sein. Wir können nicht bitteschön in zwei, drei Jahren die gesamte Energie in Europa auf erneuerbare Energie umstellen und gleichzeitig die alles anderen Energiequellen ausschließen. Das dauert Zeit, das muss man planen. Da braucht man Speichermöglichkeiten, man braucht Netze, man braucht alles. Ich bin kein Energiefachmann. Aber wenn ich mit Physikern, mit Energiefachleuten reden, sagen die, so wie das derzeit geplant ist, geht das völlig in die Hose. Das kann nicht funktionieren. Und wie gesagt, jetzt, zum Beispiel, ich habe eine andere Zahl vor kurzem gelesen von der Agenda Austria. Seit 2000 hat sich die Kapazität an Kraftwerken in der EU verdoppelt. Durch die erneuerbaren Energien. Aber die Gesamtmenge an Strom, die produziert wird, ist gleich geblieben. Das heißt, wir haben immer mehr Kraftwerke, immer mehr Solarkraftwerke, immer mehr Windkraftwerke, aber die Strommenge nimmt nicht zu. Weil einfach die Realität darum besteht, dass bei Windstille und bei Wolken kein Strom produziert wird und wir derzeit noch keine Möglichkeit haben, den Strom, der im Überfluss produziert wird, sinnvoll zu speichern. Und bevor das nicht gelöst ist, können wir nicht einfach eine Industrienation wie Österreich und Deutschland komplett innerhalb von Jahren auf erneuerbare Energie umstellen. Das leuchtet mir als Mediziner ein, dass das nicht funktionieren kann. Und das sagen mir Physiker, das sagen mir Leuten vom Verbund, Stromexperten, die sagen, das kann nicht funktionieren. Aber es wird gegen alle Fakten, gegen alle Physik, gegen alle Medizin, alles Mögliche umgesetzt seit Jahren. Und dann wundert man sich, wenn das nicht funktioniert. Ich weiß als Mediziner eins, wenn ich eine falsche Diagnose stelle, dann funktioniert auch die Therapie nicht. Und genau das ist das Problem, dass wir derzeit in der Politik Leute haben, vor allem in der EU, die irgendeine Politik machen, die nicht an Fakten orientiert ist, sondern ideologisch motiviert ist. Und das kann nicht gut gehen, das kann nicht funktionieren.
Und deswegen, weil ja die Realität immer wieder die Lügen und die Verdrehungen und die ideologischen Wunschvorstellungen einholt, möchte man ja auch eben kritische Stimmen zum Schweigen bringen. Ja. Da sind wir wieder beim Thema Zensur und Repression gegen alle möglichen Destabilisierer, Regierungskritiker, Verschwörungstheoretiker. Dort wird ja in der EU auch alles Mögliche geplant, um diese kritischen Stimmen fertig zu machen. Alternativmedienpolitiker, Aktivisten, kritische Ärzte werden ja nach wie vor verfolgt. Herr Hauser, gibt es hier Entwarnung auf dieser Ebene oder befürchten Sie, dass sich das so noch weiter eskalieren wird?
Es wird in Wahrheit alles schlimmer. Nur, wir sind gut. Das heißt, Menschen werden munter, die bedanken wirklich bei vielen Menschen, die mittlerweile dieses desolate, fürchterliche System durchschauen und erkannt haben und auf unserer Seite kämpfen. Das macht mir wirklich Freude. Deswegen stehe ich auch heute noch hier. Wir geben nicht auf. Wir haben eine Riesenchance. Nur müssen wir das Heft selber in die Hand nehmen. Wir brauchen uns weder auf X noch auf Y, auf Trump und Co. und wie sie alle heißen, verlassen. Wir müssen selber schauen, dass wir zur Normalität zurückkommen. Das ist der springende Punkt. Zwei Ergänzungen, Zensur und so weiter. Es gibt ja diesen Bericht des US-Justizausschusses, wo massive Vorwürfe gegen die Europäische Union und die Kommission erstellt worden. Und das ist ja nicht irgendwer. Der US-Justizausschuss hat gesagt, hey, wir haben uns das angeschaut. Ihr drangsaliert die Bevölkerung. Ihr beschneidet die Meinungsfreiheit, die Bürgerrechte. Ihr mischt euch in Wahlen ein und manipuliert Wahlen. Ihr geht gegen all das vor, was euch nicht in den Kram passt. Angriffe gegen die LGBT-Community wird als Schwurblerei bezeichnet, Covid wird als Schwurblerei bezeichnet. Diese Vorwürfe stammen vom US-Justizausschuss. Das machen ja nicht wir, ist ja nachzulesen, bitte. Und das ist ernst zu nehmen. Und auch da interessant, wie geht man in der Europäischen Union damit um? Wir als Patrioten wollten eine Diskussion im Europäischen Parlament zu diesen Vorwürfen, die ja in die Tiefe, ins Mark reingehen. Das sind ja massivste Vorwürfe, bitte. Das heißt, Sie haben gesagt, ihr tut die Demokratie beschneiden, bitte.
Ja.
Ja. Und wir wollten eine Diskussion dazu führen. Ich schätze zu, Herr, ich frage euch, hat es diese Diskussion gegeben? Sie kennen die Antwort. Nein, weil entschieden wurde, wir lassen diese Diskussion über den Bericht des US-Justizausschusses nicht zu. Das heißt, man hat es abgelehnt, im Europäischen Parlament so einen Bericht, der den Kern des Problems trifft, darüber darf nicht diskutiert werden. Es ist, also wie gesagt, das ist ein weiteres Beispiel. Nein, es ist die Debatte. Es wurde nicht auf die Tagesordnung gesetzt. Es wurde abgelehnt. Wir als Patrioten haben den Antrag eingebracht. Wir wollten das auf der Tagesordnung haben. Nein, es wurde abgelehnt. Das heißt, diese Diskussion hat auch da nicht stattgefunden. Als weiteres Beispiel für das undemokratische Agieren im Europäischen Parlament und der Kommission, ist eine Katastrophe. Und noch einen kleinen Schwenk. Der Hannes Strasser ist für mich mittlerweile einer der profundesten Gesundheitsexperten überhaupt, der sich seit Jahren mit dem Thema wirklich in der Tiefe beschäftigt. Genau solche Leute brauchen wir. Und ich war ja im österreichischen Parlament und das hat im Jahr 2018 einen Bericht des österreichischen Rechnungshofes zum Gesundheitswesen in Österreich gegeben. Und schaut euch einmal diese Skizze an, diese Grafik an. Das heißt, innerhalb des österreichischen Gesundheitswesens werden millionenfach Geldbeträge hin und her geschoben zwischen ungefähr 60 Institutionen, die im Gesundheitswesen eine Rolle spielen, beziehungsweise die es gibt. Dort, wo das Geld ankommen soll, sprich in den Krankenhäusern, hier und bei den niedergelassenen Ärzten, da kommen Bruchteile der Gelder an. Die meisten Gelder versickern im System. Und da wundert man sich noch, dass das Gesundheitssystem erodiert, nicht funktioniert, die Menschen keine Termine bei niedergelassenen Ärzten, bei Vertragsärzten bekommen, zu Wahlärzten gehen müssen, das Geld vorfinanzieren müssen. Es ist alles eine Katastrophe. So schaut es in Österreich aus. Das heißt, ich bin froh, dass Herbert Kickl gesagt hat, wir müssen das System von Grund auf sanieren und anpacken. Und da darf ich nicht Kompromisse machen. Es nutzt nichts, wenn ich da irgendwo an einer Stellschraube drehe. Ändert überhaupt nichts am Scheitern des Gesundheitssystems. Ich meine, diese Grafik sagt alles. Nicht von mir, vom österreichischen Rechnungshof im Jahr 2018, wo ich im Rechnungshofausschuss gesessen bin, präsentiert. So schaut das Versagen der Gesundheitspolitik aus. Millionen werden hin und her zwischen den Institutionen verschoben, aber dort, wo das Geld ankommen soll, kommt es nicht an. Das heißt, das Geld wird sinnlos vielfach verbrannt und das ist die Katastrophe. Wir brauchen eine Grunderneuerung, das heißt, wir brauchen ein sattes Wahlergebnis, damit wir nicht wieder irgendwelche Kompromisse, die nichts mehr bringen, machen müssen. Also ich wünsche mir an Herbert Kickl mit einem Ergebnis jenseits der 40%.
Das wird wahrscheinlich erst bei der nächsten regulären Wahl stattfinden, weil die Versagerkoalition in Österreich, die ja immer weniger Rückhalt in der Bevölkerung hat, wird sich vermutlich keine neue Wahlen freiwillig stellen, aber wir werden sehen. Herr Dr. Strasser, Sie sind ja jetzt auch in einem Ausschuss beim Alternativ-WF, das wir ins Leben gerufen haben, wo es um ein neues Gesundheitssystem von morgen geht. Und Sie haben ja heute sehr eindrucksvoll den Zusammenbruch des Gesundheitssystems prognostiziert, wenn sich nichts ändert. Sie sehen aber eine Chance, wenn man wirklich die Ressourcen zur Verfügung hätte, die das aktuelle Gesundheitssystem hat, vom Kopf auf die Füße wieder das System stellt, dass es dann eine Besserung geben könnte.
Absolut. Zu dieser Skizze, zu dieser Grafik möchte ich noch etwas anführen. Das sind die Geldflüsse in Österreich. Jetzt stellen Sie sich nur mal die ganze EU zusätzlich dazu. Mhm. Mit der HERA, mit diesen ganzen Kommissionen, mit den ganzen Behörden und so weiter. Unvorstellbar.
Immer europäische Gesundheitsbehörde.
Das heißt, wir haben in Österreich, in Europa jede Menge Institutionen, wo das Geld fließt und hin und her geschoben wird. Und mein früherer Chef hat in einer Diskussion einmal mit der Verwaltung in unserem Krankenhaus gesagt, ganz einfach, was braucht ein kranker Mensch? Was braucht er? Ganz einfach. Er braucht einen Arzt und eine Krankenschwester und sonst gar nichts. Ganz einfach. Er braucht nicht 20 Krankenkassen, er braucht nicht 50 Versicherungen, er braucht nicht 100 Behörden. Ein kranker Mensch braucht einen Arzt und eine Krankenschwester. Und die Aufgabe des Gesundheitssystems muss einfach, sehe ich einfach in zwei Dingen, ganz entscheidend. Erstens muss ein Gesundheitssystem, und nehme ich den Titel Gesundheit, muss dafür sorgen, dass die Leute gar nicht krank werden. Mhm. Das ist der erste entscheidende Schritt. Wir müssen
Lithium zum Beispiel.
Wir müssen ein Gesundheitssystem schaffen. Ein System in unserer Gesellschaft, dass die Leute möglichst lang, möglichst gesund sind. Jeder kranke belastete System kostet Geld, ist eine Belastung, privat, familiär, aber auch für das Gesundheitssystem. Wir müssen, und da gibt's ganz einfache Dinge, die man machen muss. Das weiß jeder Arzt, jeder Mensch. Die Leute müssen sich gesund ernähren. Da spielt die Landwirtschaft hinein. Es kann nicht sein, dass wir irgendwelche Handelsabkommen mit Staaten, mit Südamerika abschließen und da Hormonfleisch und alles Mögliche daherkommt.
Oder Kunstfleisch und so
weiter. Wir brauchen eine Kennzeichnung der Lebensmittel. Die Leute müssen wissen und entscheiden können, was in den Lebensmitteln drin ist. Ernährung. Wir brauchen ausreichend Schlaf. Die Leute müssen ausreichend schlafen. Wird völlig unterschätzt. Die Leute müssen einfach gesund leben. Ganz entscheidender Faktor ist Bewegung. Die Leute müssen sich wieder bewegen. Die Kinder müssen sich bewegen. Es muss wieder, ich kann mich erinnern, in meiner Zeit, wo ich ein Bub war, hat es noch am Nationaltag die Fit-Aktionen gegeben. Da war die halbe Republik über irgendwelchen Märschen oder irgendwo Fitness-Trainings unterwegs. Das muss wieder kommen. Wir müssen die Leute gesünder machen. Und das Zweite, wenn jemand krank ist und wenn jemand ein Gesundheitssystem braucht, dann muss er die Möglichkeit haben, einen Arzt, eine Schwester, einen Logopäden, einen Diätberater, was auch immer, eine Hebamme zur Verfügung zu haben. Wir brauchen ausreichend Personal. Und das geht nur dann, wenn man die Leute gescheit behandelt, rechtzeitig ausbildet, gescheit finanziert, gescheit bezahlt und alles andere, was dem im Wege steht, an Bürokratie, an Hemmnissen, runterfort, weggeht, entscheidet. Und wie gesagt, jetzt dieses Ganze muss vollkommen entrümpelt werden. Das sehe ich komplett genauso. Wir müssen alles an Bürokratie weg, an Hemmnissen, an Planwirtschaft, an, ich sage es jetzt lieber nicht, was ich mir genau denke, das wäre nicht ganz jugendfrei. Wir müssen einfach schauen, dass Ärzte, Krankenschwestern, medizinisches Personal mit dem Patienten arbeiten kann, genügend Ressourcen, genügend Geld da ist und alles andere ist völlig egal. Wer der Gesundheitsminister ist, ob wir eine Staatssekretärin für Gesundheit haben, ob wir eine Versicherung haben oder 10 oder sowas, das, wie gesagt, das ist völlig egal. Mein früherer Chef hat es einmal so gesagt, es ist völlig egal, ob wir rote oder blaue Unterhosen haben. Es ist entscheidend, dass wir genügend Personal haben. Das ist das Entscheidende. Und dafür muss ich alles tun. Und alles andere ist egal und alles andere, was derzeit läuft, widerspricht dem entgegen. Und wird derzeit überhaupt nicht gefördert.
Nur eine kleine Ergänzung dazu. Im Europäischen Parlament hat man bis zum Jahr 2027 16 Milliarden Euro für die Digitalisierung des Gesundheitswesens beschlossen. Das heißt, es wird nicht das Hauptproblem, fehlende Ärzte, Hebammen, eine Krankenschwester angegangen. Man sagt, es ist eh so, wir tun, Geld regiert die Welt. Digitalkonzerne, wir stecken das Geld wieder 16 Milliarden in die Digitalisierung. Das heißt, also zukünftig soll das so aus, wenn da was fehlt, rufst eine Krankennummer an.
Ein E-Chatbot.
Hast du eine Krankennummer und sagst, ich bin der und der, das fehlt mir, was soll ich tun? Du weißt nicht, wer auf der anderen Seite der Leitung ist. Also
kein Mensch mehr.
Ja. Genauso, es wird dir irgendwas empfohlen. Vielleicht kannst du dein Krankheitsbild nicht einmal richtig schildern. Immer, das musst du schildern können. Du kannst ja nicht sagen, irgendwas drückt mich. Ja. Ich meine, das sollte man schon ein bisschen eher beschreiben. So schaut die Gesundheitspolitik der Zukunft aus, wenn es nach der Europäischen Union geht. 16 Milliarden für die Digitalisierung. Das muss ich sagen. Also vollkommen falsch. Ich sage immer, das Geld fließt, Geld regiert die Welt. Geld fließt dorthin, wo die sogenannten Mächtigen dieser Welt, die Globalisten, noch zusätzlich Geld verdienen können. Und diese Politik wird halt durch die Globalisten in Lederhose befeuert und ermöglicht. Unter Führung der Volksparteien, die das jetzt über die letzten Jahre einfach beinhart ermöglicht haben, diese fehlgeleitete Politik. Und zur Herkunftsbezeichnung auch dazu, das wäre das Mindeste. Das Mindeste wäre, dass man hergeht und sagt, wenn ich schon Mercosur, Indien-Abkommen, Australien-Abkommen, durchwinke, dann versuche doch zumindest einen Rettungsanker auf unsere Bauern noch zu sichern mit der Herkunftsbezeichnung, dass der Konsument weiß, das ist Fleisch aus Österreich. Das wäre das Mindeste. Das wäre doch das, was man den Menschen vom Beitritt zur Europäischen Union versprochen hat, der Feinkostladen. Ja, und ein Feinkostladen muss eine Herkunftsbezeichnung haben. Ja. 13.05.25 im österreichischen Parlament Entschließungsantrag von uns betreffend Herkunftsbezeichnung umsetzen, bäuerliche Familienbetriebe retten. Wie ist diese Abstimmung ausgegangen? Wir waren die einzige Partei, die für die Herkunftsbezeichnung waren. ÖVP, SPÖ, NEOS und die Grünen haben diese Herkunftsbezeichnung abgelehnt, damit einmal der Konsument draußen weiß, wer auf Seiten der Bauern, wer auf Seiten der Konsumenten, wer auf der Seite eines gesunden Lebensmittels überhaupt steht. Das muss man einfach einmal dazu sagen.
Als Abschlusswort noch, Herr Magister Hauser, die EU hat einen Verdienstorden an Selenskyj verliehen, habe ich gesehen. Wie wurde denn das bei Ihnen und Ihrer Fraktion aufgenommen?
Mit Schrecken. Nicht nur an Selenskyj, auch Angela Merkel.
Richtig, ja.
Die Deutschland und Europa mit dieser fatalen Zuwanderungspolitik, so nach dem Motto, wir schaffen das, 2 Millionen Migranten ohne Kontrolle etc. in das Land hereinzuholen. Und Selenskyj, der nicht bereit ist, endlich einmal sinnvoll über einen Frieden zu verhandeln, wo Milliarden, die wir nicht haben, vernichtet werden. Jetzt erst wieder 90 Milliarden für die Ukraine, für die Kriegswirtschaft. Geld, das wir dringend ganz woanders für das Überleben der Bevölkerung, leistbare Lebensmittel, Energie und so weiter brauchen. Diese Menschen kriegen einen Verdienstorden für ihren Einsatz für Europa, muss man sich einmal vorstellen. Selenskyj und Angela Merkel und weitere andere wurden vorgeschlagen. Wir bei dieser Namensnennung, ich bin sitzen geblieben und habe nicht applaudiert, wie viele von uns das getan haben. Wenn es dann zur offiziellen Verleihung kommen wird, werden wir gleich agieren. Es ist für mich unverständlich, aber da sieht man, wie faktenwidrig die Politik in dieser Europäischen Union tatsächlich ist. All jene, die Europa unter Anführungszeichen zugrunde richten, werden mit einem Verdienstorden, ich frage mich nur für was, ausgezeichnet. Nein, es ist einfach die falsche Politik. Wir erleben momentan das Zeitalter der vollkommen falschen, sinnbefreiten Politik in einer Europäischen Union, wo der Mensch, das Volk, überhaupt keine Rolle mehr spielt, wo nur mal Geld regiert, die Welt vorherrscht und wo am langen Ende die Knechtung möglicherweise steht. Aber, lieber Stefan Magnet, wir werden das verhindern. Wir werden dafür kämpfen, dass das nicht so weit kommt. Und deswegen sind wir da. Und deswegen machen wir solche Interviews. Wir müssen und wir wollen die Menschen einfach aufklären. Wir müssen stark bleiben und stark sein. Und ich bin mir sicher, wir haben eine Chance, weil das System kracht an allen Ecken und Enden. Und wir werden am langen Ende obsiegen. Da bin ich mir sicher.
Diesen positiven Schlussworten darf ich mich anschließen. Ich danke Ihnen beiden wieder vielmals für dieses Feuerwerk an Fakten und Einblicken. Sie haben ja beide unglaubliches Insiderwissen in der Ärztekammer, in der Politik, im EU-Parlament. Und es ist, glaube ich, auch wirklich wichtig, den Leuten immer wieder in Erinnerung zu rufen, dass wir in den letzten 5 Jahren mit der Aufklärungsarbeit tatsächlich schon sehr viel geschafft haben. Mit jeder Krise werden neue Menschen wachgerüttelt, gebeutelt in ihrem tiefsten Inneren, in ihren Lebensbereichen, sollten jetzt Lockdowns oder neue Kriege oder Wehrpflichtdienstgesetzänderungen oder ähnliches kommen, dann werden immer mehr Menschen hinterfragen und das ist unsere Aufgabe. Wir müssen aufklären und desto mehr unverschämt sie werden, desto mehr sie über ihre eigenen demokratischen Grundsätze drüber fallen. Wir haben ja heute nur ein paar schockierende Kostproben bekommen, desto mehr haben wir die Chancen, das auch den Leuten zu zeigen. Ich denke, viele Leute haben eine Freude, dass sie im EU-Parlament sitzen, denn seitdem geht's dort auch ziemlich rund und es werden Dinge aufgezeigt und aufgedeckt und das ist auch notwendig. Man muss den Leuten zeigen, was tatsächlich los ist. Der Kaiser ist nackt. Zeige mir deine Verdienstorden und ich sage dir, wer du bist. Ja, wir haben heute einige Einblicke bekommen, die sollen uns nicht schockieren, nicht nur, sondern auch wachrütteln. Leiten Sie diese Sendung weiter, wenn Sie gut finden, was Sie gesehen haben. Danke an beide Herrschaften, dass Sie bei mir waren.
Danke und ich gratuliere. Auf eins. Zeit zum Aufwachen. So ist es. Dankeschön.
Dankeschön.
Danke ebenfalls.
Danke Ihnen, dass Sie dran geblieben sind. Wie gesagt, leiten Sie diese Sendung weiter, erzählen Sie den Menschen, was tatsächlich im Brüsseler Moloch abgeht und unterstützen Sie auf eins, wenn es Ihnen möglich ist, mit einer Spende. Wir können solche Sendungen machen, nur weil wir von dieser EU komplett unabhängig sind und das natürlich garantiert auch bleiben werden, dank Ihrer Unterstützung. Bis zum nächsten Mal bei Auf eins.